Diese Woche kommt die Welt ins kleine Bonn. Hier findet jetzt das Vorbereitungstreffen für die nächste Weltklimakonferenz statt. Zuletzt hatte man sich 2023 in Dubai getroffen. Die COP28 war von den Abraham-Akkords-Unterzeichnerstaaten mit viel Enthusiasmus erwartet, dann jedoch vom Angriff der Hamas auf Israel und den folgenden Krieg in Gaza überschattet worden. Willkommen bei Wohin mit Abraham, dem Podcast, der die Beziehung Israels und seiner arabischen Nachbarn beleuchtet. Der Klimawandel spielt in dieser Region eine ganz entscheidende Rolle. Einerseits, weil die Folgen der Erderwärmung hier deutlich zu spüren sind. Verwüstung, Wasserknappheit, Dürren. Andererseits liegen in der Kooperation in und mit der Region große Chancen und große Interessen für den zügigen Umbau der fossilen Volkswirtschaften. Die Abraham-Abkommen, die Israel 2020 mit den 4 arabischen Staaten Bahrain, Sudan, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen hat, benennen diese Klimatransformation als zentrale Aufgabe der regionalen diplomatischen Annäherung. Manchmal scheint es jedoch paradox, sich wie jetzt Zukunftsfragen zu widmen, während in der Gegenwart der Nahe Osten von Krieg erschüttert wird. Und an weiteren Paradoxen mangelt es tatsächlich auch nicht. Neue Allianzen neben Krieg, neue Technologie neben Orthodoxie und Klimaschutz neben massiver Förderung von Öl und Gas. Um zu verstehen, wohin sich diese Region bewegt, wollen wir diese Gleichzeitigkeit der Gegensätze zulassen. Denn Klimatransformation schafft neue Innovationen, zieht Investments an und schafft Arbeitsplätze. Für die aufstrebenden Länder der Region geht es um Chancen, sich für das Rennen um die besten Plätze in der Welt von morgen gut zu positionieren. Und gleichzeitig geht es um das schiere Überleben in einem sich erhitzenden Klima. Auch für uns in Deutschland sind die Entwicklungen elementar. Unsere Klimaziele hängen direkt von unseren Nachbarn ab. Wir brauchen die gemeinsame Zusammenarbeit, um diese Menschheitsaufgabe zu bewältigen. Die nächste Weltklimakonferenz findet übrigens in Aserbaidschan statt. Wieder ein Ölstaat, der sich in einem heißen Konflikt mit seinem Nachbarn Armenien befindet. Mein Name ist Sheila Bechtschat und in dieser Folge spreche ich mit Eckhard Wörz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Und mit Timo Bollerhai, der mit H2 Global bei der Klimatransformation auf die Zukunftstechnologie Wasserstoff setzt.
Dann begrüße ich Sie beide ganz herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts. Ja, heute wollen wir uns mit dem Thema Klimaschutz und Klimawandel beschäftigen. Wir reden in einer Zeit, da klar geworden ist, dass die rote Linie, die 2015 in Paris ausgegeben wurde, im Grunde genommen im letzten Jahr schon beinahe überschritten wurde. Alarmstufe Rot also für das Klima, Herr Wörz. Allerdings haben wir auch bei den Verhandlungen in Dubai letztes Jahr auf der COP gesehen, dass natürlich genau dieses Thema Klimaschutz hinten anstehen muss, wenn geopolitische Spannungen hinzukommen. Der Iran hat die Gespräche verlassen, viele der anderen, es brodelte an allen Ecken und Enden. Übersteht der Klimaschutz den Gazakrieg?
Nun ja, ich glaube, der Gaza-Krieg ist das kleinere Problem für den Klimaschutz, nicht? Das grundsätzliche Problem ist, dass man, sag ich mal, eine kapitalistische Wirtschaftsweise hat, die auf unendliches Wachstum angelegt ist und das mit gleichbleibenden oder sogar geringeren Ressourcen versucht zu schaffen. Und das ist eher fragwürdig, nicht? Es gibt diesen Spruch, dass wer denkt, mit limitierten Ressourcen unendliches Wachstum schaffen zu können, ist entweder verrückt oder ein Ökonom. Nicht? Und teilweise gibt es sicherlich technische Lösungen, wie man es zumindest eindämmen kann, aber das grundsätzliche Problem ist, dass wir zurzeit noch keine Energietransition sehen, sondern eher eine Energieexpansion von fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien. Und das wird auch von vielen Ländern im Nahen Osten so gesehen, also nicht als sich wechselseitig ausschließend, sondern eher als wechselseitig ergänzend.
Das heißt, die Vorstellung, dass der Klimaschutz so eine Art ideologische Vorstellung hat, weicht eher einer pragmatischeren Vorstellung, wo die Wirtschaft im Grunde genommen im Vordergrund steht, Interessen im Vordergrund stehen? Oder wie kann ich das verstehen, was Sie gesagt haben?
Nun, die Länder, die Ölexporteure sagen, fossile Energieträger werden immer wichtig sein. Wir müssen sie sozusagen in irgendeiner Form integrieren. Das heißt, dass man gleichzeitig zum Beispiel sie mit Carbon Capture and Sequestration kombiniert oder Petrochemie wird ja als ganz wichtiger Wachstumsbereich in diesen Ländern gesehen, wo jetzt beim Konsum der Güter, also Plastik, zwar ein Haufen Müll, aber nicht direkt Emissionen entstehen. Und generell ist natürlich immer die Frage, wie drängend man sieht, nicht? Also insbesondere Saudi-Arabien, der die Verhandlungen dort geleitet hat bei den internationalen Klimaschutzabkommen, der war schon sehr, konservativ, nicht? Da wurde eigentlich Saban, der hatte schon auch den Klimawandel sozusagen geleugnet, ignoriert. Also da wird tendenziell von Ölexporteuren klein geredet.
Dazu gibt es ja auch Zahlen, was Sie gesagt haben. 35 Milliarden werden investiert in erneuerbare Energien, allerdings 130 Milliarden in die weitere Förderung fossiler Energien, insbesondere Erdöl. Und im Grunde genommen zeichnet sich ja auch ab ein neuer Player auf diesem Segment, und zwar Algerien, wo ja jetzt neue Vorkommen von Gas auch gefunden wurden. Manche gehen sogar davon aus, 3% des weltweiten Gasaufkommens. Das heißt, Sie denken, in den nächsten Jahren sehen wir eher ein Wachstum der Förderung und des Verbrauchs fossiler Energieträger, oder wie würden Sie das einschätzen? Das ist eigentlich eine Wunschvorstellung gewesen, dass wir den Tipping Point eigentlich schon erreicht haben.
Naja, also schauen wir mal, wie gesagt, es gibt ja durchaus Einschätzungen, dass wir vielleicht Mitte der 30er Jahre einen Scheitelpunkt bei der Ölnachfrage sehen könnten. Und dann ist die Frage, wie kommt der? Und wenn ja, wie stark nimmt danach die Nachfrage ab? Aber momentan wächst noch und die Weltbevölkerung wächst, aber vor allem der Konsum, nicht? Also das Bevölkerungswachstum ist das kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass es eben zunehmend zahlungskräftige Konsumenten gibt, wie wir hier in der entwickelnden Welt, die halt sehr viele Ressourcen verbrauchen, nicht? Und da jetzt dann den Ölexporteuren zu sagen, die sind so böse und die investieren, die investieren natürlich aus dem Grund, weil wir hier insbesondere in der entwickelten Welt so viel verbrauchen und unsere SUVs haben und zwei Autos und gerne in die Karibik düsen, ja, und was weiß ich, nicht? Also das machen die nicht aus Jux und Dollerei. Algerien, wichtiger Gasexporteur. Algerien wollte schon Ende der 70er Jahre Gas gerne nach Deutschland liefern. Das ist interessant, wenn man dann ins Archiv des Auswärtigen Amt geht und da die Akten sich anschaut. Die Bundesregierung damals hat diese Pläne verworfen, weil Russland als der verlässlichere und günstigere Anbieter angesehen wurde und man hat damals diese Weichen in diese Richtung gestellt. Hat ein paar Jahrzehnte ja ganz gut funktioniert, nicht? Jetzt halt nicht mehr so. Und insofern ist Algerien jetzt hier wieder im Blickpunkt. Algerien natürlich auch mit sehr viel, also das Wachstumspotenzial wird wohl stark auch von unkonventionellen Gasvorkommen kommen, nicht? Und da brauchen wir wieder Wasser, um das zu produzieren. Ist nicht so klimafreundlich, in Anführungsstrichen, wie das konventionelle Gas. Aber ganz klar, Algerien ist direkt vor der Haustüre, ist jetzt politisch nicht so problematisch wie Russland. Wurde damals problematisch gesehen, weil es auch ein Hardliner im Rahmen der OPEC-Preisverhandlungen war. Aber ja, also sicherlich, es gibt ja auch schon sehr viele Gaslieferungen von Algerien an andere europäische Länder, nicht? An Italien und Spanien vor allem.
Das heißt, es ist dann wahrscheinlich eine etwas verkürzte Vorstellung gewesen, wie sie ja rund um die COP gezeichnet wurde. Gerade die Region des Nahen Ostens ist gezeichnet vom Klimaschutz, hätte ein Interesse daran. Das ist dann eher eine Wunschvorstellung, eine verkürzte Darstellung gewesen.
Na, die haben natürlich aber auch ein Interesse erstmal, jetzt Öl- und Gaseinkommen zu generieren, um ihre Gesellschaften und Staaten am Laufen zu halten. Und ich sage mal, das haben sie auch häufig, dass gerade in Ländern, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, insofern sie arme Länder sind, eben die unmittelbaren Erfordernisse des täglichen Lebens im Vordergrund stehen. Und es sind natürlich auch autokratische Regierungen, wo jetzt, sage ich mal, die freie Debatte und der Meinungsaustausch nicht gerade im Vordergrund stehen.
Darüber werden wir dann auch gleich nochmal sprechen. Aber jetzt wollen wir Herrn Bollerheim mit in das Gespräch nehmen. Auf der schönen Einkaufstournee unseres Wirtschaftsministers Robert Habeck im Zuge des Ukraine-Kriegs hat es ja nicht nur Vereinbarungen zum Thema Gaslieferungen gegeben, sondern auch zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff als die Zukunftstechnologie, gerade wenn es um den Umbau geht, hin zu nachhaltigen Energieträgern tatsächlich. Sie sprechen aber in diesem Kontext immer von einem Henne-Ei-Problem bei aller Euphorie, die es rund um den Wasserstoff gibt. Vielleicht können Sie das kurz erklären.
Genau, Wasserstoff ist vielleicht sowas wie eine Art Missing Link, kann man sagen, in der ganzen Energietransformation, weil Wasserstoff die Möglichkeit ist eben, dass man die Produktion von erneuerbaren Energien, zum Beispiel Sonne oder auch Wind basiert, eben unabhängig von der vom Ort des Verbrauchs und auch vom Zeitpunkt des Verbrauchs setzen kann. Also die Australier nennen das so schön Shipping the Sunshine. Das ist natürlich ein extremes Beispiel in Australien, jetzt in den Wüstenregionen mit sehr, ich sag mal, guten Voraussetzungen, was Solar- und Windkraft betrifft, dort grüne Energie herzustellen, die idealerweise auch noch klimaneutral nach Europa zu verbringen und dann dort hier zu dem Zeitpunkt, wo es verbraucht, gebraucht wird, und an den Orten, wo es gebraucht wird, die Energie dann auch in den energetischen Kreislauf zu bringen. Das ist so die Idee, weshalb Wasserstoff, ich sag mal, diese große Erwartungshaltung am Wasserstoff hier gesetzt wird. Ich glaube auch, Wasserstoff ist da durchaus, oder erneuerbare Energien sind ja eben erneuerbar. Von daher sind sie wirklich unendlich. Die Idee ist ja auch, wie kommen wir aus dieser endlichen Ressource, die wir ja haben, die nicht nur einerseits endlich ist. Das war ja so die Diskussion in den 60ern, 70ern. Was machen wir, wenn diese Ressource aufgebraucht ist? Jetzt stellen wir fest, von der Ressource gibt es ja doch viel mehr, als wir dachten. Aber die Klimaeffekte, die müssen wir unbedingt jetzt eindämmen. Da könnte eben erneuerbare Energien eben ein ganz wichtiger Eckpfeiler werden. Und wir werden diese erneuerbare Energien eben nicht in dem Umfang dort produzieren können, wo sie gebraucht werden, sprich in Europa, sprich in Deutschland. Es gibt die Erwartungen, dass irgendwas zwischen 40% und 70% des Wasserstoffbedarfs, der prognostiziert ist, nach Europa importiert werden muss. Das heißt, dieses Wasserstoff ermöglicht dann eben Wasserstoff zum Beispiel aus der Sahelzone, aus Nordafrika, aus Middle East, aus Chile, aus Australien im Prinzip nach Europa zu verbringen. Das ist so ein bisschen die Idee, die hinter dem ganzen Wasserstoffkonzept steht.
Zu der Lieferung können wir gleich nochmal sprechen. Es gibt ja, wie Sie auch so ein bisschen angedeutet haben, auch viele Zähne, die da gezogen werden müssen, was den Wasserstoff angeht. Den Preis haben Sie angesprochen, der natürlich problematisch ist, wurde ganz aktuell ja auch nochmal diskutiert. Und dann gab es ja auch noch die Idee dieser LNG-Terminals, die ausgebaut wurden in der Hoffnung, dass dort auch der Wasserstoff hindurchlaufen kann. Und diese Hoffnung hat das Fraunhofer-Institut in einer Studie im Grunde genommen widerlegt. Also all diese Probleme des Wasserstoffs, würden Sie dann eher einen realistischen Blick sich wünschen auf diese Zukunftstechnologie, in die ja wirklich wahnsinnig viel gesetzt wird?
Also ich glaube schon, dass da einen realistischen Blick gibt. Ich glaube, man ist nur eine relativ hohe Erwartungshaltung, wenn man möchte, so eine Art Hype in den letzten Jahren gewesen, so langsam. Ich würde nicht sagen,
ja, wenn man Wasserstoff googelt, kommt als erstes Wasserstoffaktien.
Genau, also da sieht man ja bei den Aktien schon mal, die haben sich ja nicht so entwickelt, wie sich die Investoren das vielleicht so vor 2-3 Jahren erhofft hätten, weil sich einfach die Herausforderungen sind doch größer, als man denkt. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass Wasserstoff eine ganz wichtige Komponente in der Transformation der Energie darstellen wird. Es wird nicht die einzige sein. Es ist nicht der Silver Bullet, der alle Probleme lösen wird. Aber es ist doch ein ganz entscheidender Faktor, der hier eine Rolle spielen wird. Das Problem im Moment, Sie sprachen vorhin die Henne-Ei-Situation an, die Produktion von nachhaltigen, von grünem Wasserstoff beispielsweise, also basierend auf Sonne oder auf Energie, ist immer noch signifikant teurer als das, was im Moment der Markt bereit ist, für einen Energieträger zu zahlen. Konkurrenz mit fossilen Energieträgern. Wasserstoff oder grüner Wasserstoff wird derzeit auch nur in sehr homöopathischen Dosen, sage ich mal, hergestellt. Das heißt, das Produkt ist entsprechend teurer. Alle gehen davon aus, dass wenn wir irgendwann mal aus der Manufaktur in die wirklich industrielle Produktion kommen, dass die Produktionskosten dann signifikant sinken werden. Auch da wird es Grenzen geben. Der größte Faktor ist hier die Energie, ist die Energiebereitstellung, also die Kosten der erneuerbaren Energien, die hier eine Rolle spielen. Aber wir haben eine Kostendegradation, die zu erwarten ist. Gleichzeitig erwarten wir, dass der Markt in naher Zukunft basierend auf CO2-Preisentwicklungen, anderen regulatorischen Mechanismen, CBAM ist so ein Stichwort, Quoten, die eingeführt werden, dass der Markt in Zukunft bereit sein wird, mehr für ein alternatives, für ein grünes Produkt zu zahlen. Und eigentlich.
Und welche Zukunft ist das? Wie viele Jahre?
Das hängt jetzt natürlich wirklich davon ab, wie agiert jetzt auch die Politik. Mhm. Ja, das ist am letzten Endes, ist das ein politisches Regulatorium, wann diese Kurven sich treffen werden. Mhm. Je weniger ambitioniert man das ganze Thema angeht, desto länger wird dieser Prozess dauern. Und das ist da, wo wir eben mit H2 Global versuchen reinzugehen, weil wir sagen, wir haben diese Zeit nicht, abzuwarten, bis sich Angebot und Nachfrage wirklich treffen. Dann sprechen wir eigentlich erst vom Markthochlauf. Alle sprechen ja gerade vom Markthochlauf für Wasserstoff. Wir sagen, wir müssen eigentlich erstmal einen Markt überhaupt schaffen, also wo sich Angebot und Nachfrage auch irgendwo mal treffen können. Und da versuchen wir eben reinzukommen mit H2 Global, hier im Prinzip funktionierende Märkte schon mal so eine Art zu simulieren und die Moleküle in den Umlauf zu bringen, Preissignale zu kreieren, all diese Themen, die im Moment noch nicht existent sind, um wirklich. Und da bin ich nämlich vollkommen bei Ihnen, ist ein kapitalistisches System. Der einzige Weg, die Energiewende wirklich zu schaffen, ist sie auf kapitalistischen Terms. Das heißt, erneuerbare Energie. Ganz einfaches Beispiel. Die Herausforderung zum Beispiel im Wasserstoffbereich gibt's die Hochrechnung, dass in den nächsten 12 Jahren circa 4 Billionen Euro, also 4.000 Milliarden alleine in die Produktion von grünem Wasserstoff investiert werden müssen. Da reden wir noch nicht mal von irgendwelchen Terminals und Crackern und Infrastruktur, die bereitgestellt werden muss. Weltweit stehen derzeit 100 Milliarden an Fördermitteln weltweit in allen OECD-Staaten inklusive China zur Verfügung, auch in den nächsten Jahren. Diese Investitionen, die werden wir mit den bereitgestellten, sehr begrenzten öffentlichen Mitteln, werden wir nicht stemmen. Der einzige Weg hier wird sein, dass wir privates Kapital, im Prinzip institutionelles Kapital, dahingehend mobilisieren können, dass sie eben in Wasserstoff investieren können. 100 Milliarden werden jedes Jahr institutionell global investiert. An diese Töpfe müssen wir ran. Und da müssen wir die Voraussetzung schaffen, dass es eben aus institutioneller Investorensicht viel interessanter ist, zum Beispiel in grünen Wasserstoff zu investieren, als zum Beispiel in fossile Energieträger. Wenn wir diesen Kipppunkt erreicht haben, dann wird das Ganze eine relativ starke Dynamik kriegen und die Energiewende kann dann gelingen.
Bei diesen Überlegungen ist natürlich immer ein Aspekt, glaube ich, wenn man das der Wirtschaft komplett überlässt, auch in anderen Bereichen, fallen natürlich viele soziale Aspekte hinten unter. Mhm. Sehen Sie das nicht auch als ein Problem an? Vielleicht können Sie auch noch mal kurz skizzieren, welche Rolle spielt Wasserstoff in der Region des Nahen Ostens eigentlich? Ist das eine Sache, die dort betrieben wird, auch aus im Grunde genommen unter dem Blickwinkel, dass sie zum Beispiel für Europa sehr wichtig ist, für die Handelsbeziehungen? Und wie steht es da wirklich auch um die sozialen Fragen natürlich, die es da zu lösen gibt?
Also ich glaube, Wasserstoff hat da ein hohes Potenzial, einen sehr wichtigen Beitrag auch für die Entwicklung in den Regionen, nicht nur im Nahen Osten, auch in anderen, ich sag mal, Entwicklungsregionen zu leisten, hat natürlich auch das hohe Risiko, dass das hohe Aufmerksamkeit, nicht, dass wir jetzt wieder Wasserstoff-Neokolonialismus hier betreiben. Allerdings, wir sehen jetzt gerade im Mittleren Osten, also wir sehen in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ich hatte heute Morgen noch einen Termin mit Vertretern aus dem Oman, die extremes hohes Potenzial sehen, eben im Bereich Wasserstoff hier auch diese Energietransition im eigenen Land voranzutreiben, sowohl im eigenen Land als auch eben das Exportpotenzial hier zu heben. Man kann den Saudis oder den Emiratis auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt noch fossil investieren und fördern. Das ist ähnlich wie bei VW, stellt auch noch 3/4 oder 4/5 seiner Autos mit Verbrennermotoren her. Das ist im Moment das, was der Markt verlangt. Denn der Markt ist eben noch nicht da, jetzt von einem Tag auf den anderen hier komplett umzusteigen.
Das steht natürlich nur im großen Missverhältnis der Dringlichkeit der Sache natürlich.
Absolut. Umso wichtiger ist es eben, dass wir jetzt, was ich eben sagte, so schnell wie möglich einen Business Case hier schaffen für grüne Alternativen, die dann eben deutlich interessanter sein sollten dann als nur fossile Energieträger.
Herr Wörz, würden Sie vielleicht hier reingehen, was diese sozialen Fragen angeht? Sie haben ja auch in einem Interview kürzlich nochmal auf die Hungersituation hingewiesen. erwiesen, dass diese Hungerkatastrophe, die sich abgezeichnet hat in Gaza, im Grunde genommen auch in vielen anderen Teilen der Region zu sehen ist. Das ist nur ein extremes Beispiel. Aber würden Sie da Herrn Bollerheit zustimmen, dass man diese Fragen im Grunde genommen jetzt, was der Klimaschutz angeht, der Wirtschaft überlässt und diese sozialen Fragen regeln sich dann über das Wachstum von Wohlstand?
Nun ja, die drohende Hungersnot in Teilen des Gazastreifens ist ja menschengemacht, nicht? Also die kommt jetzt nicht vom Klimawandel, nicht? Die Israelis als Besatzungsmacht, muss man ganz klar sagen, müssen hier deutlich mehr humanitäre Hilfe reinlassen, nicht?
Wir sprechen ja auch über das Abkommen der Abraham Accords, wo ja im Grunde genommen dieses Thema des Klimaschutzes mit Teil dieser Annäherung war. Und auch dieses sehr große Versprechen, die Region an sich kann natürlich hier auch an Wohlstand generieren, an Wachstum. Und diese große Annäherung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg wurde ja auch so in Kauf genommen.
Okay, also Nahrungsmittelsicherheit hat viel damit zu tun, inwieweit Menschen Zugang zu ökonomischen Ressourcen haben, aber auch zu politischer Macht und politischer Protektion. Nicht? Das ist ja das große Credo des Nobelpreisträgers Amartya Sen, der also Hungersnöte historisch untersucht hat in Indien 1943 oder Äthiopien in den 1970er Jahren, dass also Hungersnöte immer menschengemacht sind und Hungersnöte immer darauf beruhen oder gebrochen werden, dass Staaten im Zweifelsfall eben dann mit Hilfe einschreiten, so eine Hungersnot brechen. Ansonsten, wenn sie es nicht machen, verlassen Nahrungsmittel die Hungergebiete, weil die Menschen dort kein Geld haben, um für das Essen zu bezahlen. Das war übrigens auch bei der irischen Hungersnot in 1860er Jahren so, nicht? Also das war ein Nahrungsmittelexporteur. Auch Russland unter Holodomor in Ukraine war ein Nahrungsmittelexporteur, während Millionen verhungert sind, nicht? Also insofern würde ich da vorsichtig sein, so diesem neomalthusianischen Panoramen zu entwerfen, dass sozusagen die ganz große Nahrungsmittel oder die Ursachen von Nahrungsmittelunsicherheit im Nahen Osten, Klimawandel, Dürre und so weiter sind. Das ist schon eine Herausforderung, aber grundsätzlich ist ja auch so, dass der Nahe Osten der größte Weizenimporteur ist. Also im Zweifelsfall ist eine Dürre irgendwo in einem Exportland wie Russland, Nordamerika, Australien kritischer für die, vielleicht sogar für die Nahrungsmittelzufuhr als eine Dürre im eigenen Land.
Aber das ist genau der Punkt, warum ich frage, weil sich doch eigentlich dadurch schon abzeichnet, Sie haben es schon gesagt, natürlich ist die Hungersnot in Gaza menschengemacht, aber die Dürren sind ja genau Teil des Klimawandels. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das sich selber überlassen, aber im Grunde genommen versuchen, dieses Thema des zum Beispiel Wasserstoffs voranzutreiben in einer Handelspartnerschaft. Ist das überhaupt so, dass man diese Region so als einen stabilen Partner dann wahrnehmen kann? Wir haben gerade eben gehört, dass wir 50-70% importieren müssen, zum Beispiel von einem Wasserstoff. Und wenn wir aber zum Beispiel solche Spannungen wie Hungersnöte, wie Dürren, dieses alles beiseite lassen in diesen ganzen Überlegungen, das ist doch auch wieder ein Risiko.
Nun ja, das ist halt so, nicht Handel. Sie müssen die Sachen von dort importieren, wo sie hergestellt werden. Und der Nahe Osten bietet sich da durchaus an, vielleicht mehr die Maghreb-Staaten, weil sie auch nahe dran sind und die sind jetzt, sagen wir Marokko oder auch Algerien, sind jetzt zurzeit, würde ich sagen, nicht so instabil. Okay, das Ganze in Spanien zu produzieren, ist vielleicht noch besser, ja, aus dieser, sagen wir mal, Zufuhrssicherheitsperspektive. Aber grundsätzlich bietet diese Energiewende großes Potenzial für Kooperation zwischen Nahen Osten und der EU, ja. Und zwar vielleicht noch mehr als im Wasserstoffbereich, der nur ein Teil von der Energiewende sein kann, wegen des großen Energieverlusts in den Wertschöpfungsketten, nicht? Kann man ihn einsetzen in den Bereichen, wo man nicht elektrifizieren kann, nicht? Aber der große Hebel ist eigentlich Elektrifizierung von Bereichen, die bisher mit fossilen Energien betrieben worden sind, sei es E-Autos oder sei es Wärmepumpen und so weiter. Und zwar Elektrifizierung natürlich von Erneuerbaren, nicht? Und Erneuerbare jetzt in bestehende Elektrizität Elektrizitätsnetzwerke zu integrieren, ist natürlich eine Herausforderung, weil die Sonne nicht 24 Stunden am Tag scheint und der Wind normalerweise auch nicht, auch wenn sie es vielleicht nicht gerade irgendwie an der Küste in Irland oder so sitzen, nicht? Und da, je mehr sie eben Integration von Elektrizitätsnetzwerken haben, irgendwo bläst der Wind immer, und zum Beispiel um die Iberische Halbinsel mit Marokko kombiniert, brauchen sie in sie entsprechende Integration von Netzwerken, die werden auch zunehmend gebaut, zum Beispiel zwischen Spanien und Marokko, aber jetzt auch zwischen der EU und über Zypern mit Ägypten und Israel. Also ich sehe eigentlich mehr Erneuerbare in den Elektrizitätsnetzwerken eine ganz besondere Priorität, wenn es zu dieser Energietransformation kommt.
Und das waren sicherlich auch die Überlegungen, wenn wir jetzt nochmal uns als Handelspartner rausnehmen, uns die Abraham-Abkommen anschauen. Das waren wahrscheinlich auch diese Art von pragmatischen Überlegungen, wo es zum Beispiel eben um eine Kooperation zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel ging, um den Transfer von Technologie, um solche Sachen. Relativ pragmatisch eigentlich.
Recht pragmatisch, die haben beide eine Business Attitude, nicht Israel Startup Nation, die Emirate auch sehr, sag ich mal, technikaffin. Auch schon vor den Abrams Accords gab es ja schon relativ enge Zusammenarbeit, auch bei Sicherheitstechnologie für Ölfelder zum Beispiel. Ich hatte es damals in 2000, wo ich in Dubai gelebt habe, schon mitbekommen, dass da doch einige Israelis, teilweise mit anderen, insofern sie Doppelstaatsbürger waren, mit anderen Pässen auch zu Gange waren, nicht? Allerdings, jetzt würde ich sagen, bei diesen Abrams-Akkord spielt so die geopolitische Sache eine größere Rolle, zum Beispiel bei den Emiraten Befürchtungen bezüglich des Irans. Das wäre auch eine wesentliche Motivation für Saudi-Arabien, hier eventuell mit dabei zu sein von Sudan. Und für Marokko kamen die Hauptanreize eigentlich von USA, nicht von Israel, nämlich für Marokko die Anerkennung des territorialen Status durch die USA in der Westsahara. Und für den Sudan, dass sie von der Liste der terrorfinanzierenden und unterstützenden Staaten von den USA genommen wurden.
Was hat der 7. Oktober da geändert? Und vielleicht nochmal spezieller, sowas wie die Anklage Südafrikas vor dem Internationalen Strafgerichtshof, was ja vielleicht die arabischen Staaten schon ein wenig in Zugzwang bringt.
Nun ja, also das Thema ist ruft massive Emotionen in der Region hervor, nicht? Ich war neulich in Tunesien, das ist überall Gesprächsthema, auch die Unterstützung von Deutschland für Israel ist Gesprächsthema. Bis dahin, dass sie sagen, man sollte deutsche Produkte boykottieren. Und es wird eben Deutschland im Westen hier eine Doppelmoral vorgeworfen, dass er auf Einhaltung internationalen Rechts und auch internationalen humanitären Völkerrechts in der Ukraine pochen, aber bei dem Gaza-Konflikt hier schon mal 5 Grade sein lassen, um es mal so salopp zu formulieren. Und insofern kann sich gerade eben ein arabischer Politiker öffentlich eigentlich nicht mit Israelis zeigen, nicht? Das heißt nicht, dass Saudi-Arabien und die Emirate heimlich Israel die Daumen drücken, dass Hamas die militärische Kapazität möglichst weit reduziert wird, weil die können Hamas nicht leiten, sind Muslimbrüder, das gleiche gilt für Ägypten, nicht? Die haben die Muslimbrüder als Terrororganisation eingestuft. Also insofern gibt es vielleicht durchaus die Möglichkeit, dass da, sag ich mal, auf wenn die Fernsehkameras weg sind, nach wie vor Kooperation betrieben wird. Die sind ja auch nicht, Botschafter wurden zurückgerufen, aber die Abrams Accords an sich sind ja nicht irgendwie aufgekündigt worden, nicht? Aber sag mal, ohne Lösung der palästinensischen Frage sehe ich es da nicht irgendwie einen warmen Frieden zwischen Israel und arabischen Nachbarn entstehen, nicht? Da müsste einfach eine politische Lösung gefunden werden, um mit der gegenwärtigen, ja, in Teilen rechtsextremen Regierung in Israel, aber auch natürlich der Hamas, ist es schwer vorstellbar. Beide wollen eine Einstaatenlösung.
Die allerdings auch, oder zumindest mit demselben Protagonisten Netanyahu, auch diese Abraham-Abkommen ausgehandelt haben. Vielleicht können wir noch mal einmal vielleicht einen positiveren Blick mit Ihnen, Herr Bollaher, auch noch mal auf die Perspektiven sehen, was den Klimawandel angeht und was auch die Bekämpfung von Klimawandel zum Beispiel durch Technologie angeht. Und wir haben gerade eben schon im Vorgespräch über diese Möglichkeit des Absaugens von CO2 aus der Atmosphäre gesprochen. Das ist ja etwas, was dort in der Region, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sehr oft erwähnt wird als eine der großen Maßnahmen, neben allem, was wir bisher schon besprochen haben, neben weiterer Förderung von Öl und Gas, neben dem Aufbau von fossilen Energiequellen. Können Sie uns das ganz kurz erklären, worum es sich da handelt?
Kann ich gerne, ich würde vielleicht gerne nochmal zwei Punkte nochmal vielleicht klarstellen, was ich vorhin sagte, dass ich glaube nicht, dass die Wirtschaft hier die gesamte, ich sag mal, soziale Komponente hier überlassen werden sollte. Was ich eher sage, ist, dass die, ich sag mal, so ein Thema wie Wasserstoff ein enormes Potenzial hat, eben auch ganz viele soziale Fragen und entwicklungspolitische Fragen auch nicht zu lösen, aber einen sehr positiven Beitrag dazu zu leisten. Also ich glaube, ganz viele Länder und Regionen haben jetzt die Möglichkeit, über Wasserstoff durch den lokalen Produktion, lokalen Verbrauch, aber auch Export, sich ganz neue Ertragsmöglichkeiten zu erschließen, wenn hier klare soziale und Umweltstandards angewendet werden, was wir zum Beispiel tun bei Age to Global, teilweise sehr kontrovers. Viele sagen, ihr geht da schon viel zu weit über das hinaus. Wir werden die NGOs sehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Die Wirtschaft sagt teilweise, jetzt lasst es uns nicht direkt wie im Bogen wieder von Anfang an überspannen. Da müssen wir einen richtigen Mittelmaß finden. Aber ich denke, da kann solche Technologien wie Wasserstoff einen sehr positiven Beitrag leisten. Der Rahmen muss allerdings natürlich auch hier entsprechend von der Politik und von den Vorgaben gesetzt werden. Anderer Punkt auch die
Diskussion. Können Sie das nur ganz kurz? Eigentlich ist es sehr interessant, was Sie da meinen. Also neben jetzt sicheren Arbeitsplätzen, was wären diese sozialen Maßnahmen?
Also ganz einfaches Beispiel, ich hatte jetzt, ist natürlich ein Thema, ist jetzt noch ein bisschen weiter hinten, aber wir hatten gestern ein langes Gespräch mit dem mauretanischen Minister und Investoren, die nach in Mauretanien Wasserstoff herstellen möchten, die auch schon weiterdenken, sogar in Richtung Stahlherstellung, dass also auch wirklich Wertschöpfungsketten stärker auch in die Exportländer mit integriert werden. Hier ist ein enormes Potenzial. Das hat natürlich Mauretanien zwar sehr gute Voraussetzungen einerseits, was die Produktion von nachhaltiger Energie betrifft, andererseits natürlich, ich sag mal, die Kapitalkosten etc., wirtschaftliche Sicherheit, natürlich eine andere Situation als jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien. Das sind so die Themen, wo man sehen muss, wie können solche Regionen auch von solchen Möglichkeiten, Opportunitäten profitieren, nach vorne gerichtet. Aber da sind enorme Möglichkeiten für diese Länder, eben jetzt hier über die reine Arbeitskräftebereitstellung, die dort geschaffen wird, darüber hinaus auch wirklich Wertschöpfungsketten in diese Länder teilweise mit zu verlagern.
Und jetzt zum Thema Absaugen von CO2.
Da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Das eine ist, Absaugen, das wäre jetzt wirklich, ich sag mal, aus der Luft, das wäre sogenannte Direct Air Capture, das ist noch relativ juvenil in der Phase. Das ist natürlich mittellangfristig vielleicht mal wirklich ein sehr interessantes Tool, auch CO2 wirklich aktiv aus der Atmosphäre zu entnehmen, hat derzeit noch einige technische Herausforderung, auch von der Energiebilanz noch, ich sag mal, muss da noch einiges geschehen, dass das wirklich großvolumig herangezogen werden kann, könnte aber langfristig durchaus mal einen Beitrag zur CO2-Minderung beitragen. Andere Aspekte, wird ja viel diskutiert, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Farbenlehre vom Wasserstoff hinein. Die Bundesregierung hat natürlich einen sehr grünen Blick bis jetzt auf das Thema Wasserstoff gehabt. Das heißt, rein grüner Wasserstoff wird ja auch gefördert von der Bundesregierung, so auch jetzt bei uns Age to Global. Das heißt, grüner Wasserstoff basiert immer auf regenerativen Energien, Sonne und Wind, die hier zum Zuge kommen. Es gibt allerdings sogenannten blauen Wasserstoff. Da wird zum Beispiel dann eben das aus fossilem Gas im Prinzip Wasserstoff hergestellt und das CO2 wird abgeschieden und kann dann eingelagert werden. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, wie man das spielen kann. Auch da gibt es durchaus Herausforderungen. Wie sicher ist das, dass in den Kavernen dieses CO2 dann auch nicht wieder freigesetzt wird? Sie hatten auch eben gesagt, da gibt es andere, wenn das in Ölfelder verpresst wird, dass das bei der Produktion von Öl dann wieder herauskommt. Also da gibt es durchaus Herausforderungen. Allerdings glaube ich, entscheidend ist, dass wir jetzt möglichst schnell Moleküle im Prinzip bereitgestellt bekommen. Und auch Herr Habeck hat es ja auch ganz klar gesagt, wir sehen auch blauem Wasserstoff, stehen wir offen gegenüber, auch die Diskussionen, die beispielsweise mit Norwegen geführt werden diesbezüglich. Aber fördern wollen wir nur grün, weil das ultimative Ziel sollte natürlich sein, dass wir aus den Fossilen rauskommen, um dann wirklich rein regenerativ unsere Energie bereitzustellen.
Mhm. Ja, super. Gut, die Farben müssen wir uns dann nochmal vielleicht mehr merken in Zukunft. Die Farbenlehre des Wasserstoffs.
Da gibt es einen ganzen Regenbogen von Blau zu Grau zu Grün zu Rosa, gibt es alle möglichen Varianten.
Natürlich, ja. Jetzt vielleicht die Frage zum Schluss an Sie beide. zurück zum Anfang, nämlich zu der Frage der Dringlichkeit des Klimawandels und dieser Idee oder diesem wunderbaren Satz, der immer wieder genannt wird, dass globale Herausforderungen ja auch gemeinsam angegangen werden müssen. Und Sie beide zeichneten jetzt hier eigentlich ein Bild etwas nüchterner von dieser Idee. Oder wie würden Sie das sagen, Herr Wörz? Wie würden Sie antworten auf dieses Motto?
Ja, ein bisschen nüchterner, aber auch nicht zu nüchtern, nicht? Also, wie gesagt, es gibt schon Kooperationspotenzial da, gerade Bereich Elektrifizierung durch Erneuerbare, grüner Wasserstoff, was natürlich auch Wasserfragen dann beinhaltet, weil sie brauchen dann Wasser, um den grünen Wasserstoff zu produzieren, und das müssen sie zum Beispiel dann vielleicht von der Landwirtschaft abziehen. Dann müsste die EU sich überlegen, wie können wir hier vielleicht Liefergarantien für Nahrungsmittel anbieten und solche Sachen, nicht? Also wiederum großes Potenzial, würde ich mal sagen, oder Notwendigkeit, aber klar, man sollte es da nicht blauäugig sein, und Sie müssen ja auch sehen, die erneuerbaren Energien brauchen auch Ressourcen. Metalle, die abgebaut werden müssen, da ist ein massiver Umwelteinfluss da. Und wie bei allen Minenprojekten sind meistens die negativen Umweltfolgewirkungen zu vergegenwärtigen haben, zum Beispiel irgendwelche Dörfer weiter flussabwärts, nicht die, die die Gewinne machen, nicht? Also, und man hat auch zum Beispiel in Marokko bei diesem großen Nur-Solarprojekt durchaus Stimmen in der Umgebung, dass sie sagen, nein, wir sehen von dem Projekt ja gar nichts und das braucht unheimlich viel Wasser und so weiter. Also nicht so das ganze Green Grabbing wird da schon thematisiert. Wissen Sie, es gibt keine einfachen Lösungen, aber total nüchtern möchte ich es nicht erscheinen. Also diese ganze Frage der Energietransformation und Energiekooperation zwischen Europa und dem Nahen Osten ist eigentlich eine der hoffnungsfrohen Aspekte, wie auch das Nearshoring, nicht? Also dass man sagt, man möchte es nicht mehr so lange Lieferketten bis nach Asien haben, das auch bietet sich ja eigentlich an, hier gerade mit nordafrikanischen Ländern zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Und generell, wie gesagt, sollte man den Nahen Osten durchaus ein bisschen auch als Opportunity sehen. Nicht?
Als Opportunity.
Die Chinesen sehen es so, warum sollen wir es nicht? Nicht? Deutschland ist alles immer Gloom und Doom und so. Also insofern, jetzt lassen Sie mich hier auf bisschen auf mit amerikanischem Optimismus enden.
Ja. Das ist wunderbar. Da, wobei wir jetzt auch gar nicht mehr über die Frage der Autokratien eigentlich gesprochen haben. Die will ich Ihnen dann doch nochmal stellen, weil Sie haben ja auch China jetzt nochmal ins Spiel gebracht. Das wird ja auch immer herangeführt, das Beispiel, dass China auch alles immer sehr viel schneller schafft, gerade was Technologien, was Handelsbeziehungen angeht, schneller als ein Planstellungsfeststellungsverfahren oder wie es dann hier heißt, irgendwie sind dort schon wieder ganz viele Leitungen gelegt worden. Aber würden Sie da auch diese Frage der Demokratien und Autokratien dann überhaupt stellen wollen? Oder würden Sie wirklich bei diesem Pragmatismus bleiben und sagen, in dieser Region gibt es mit Israel eine Demokratie, es gibt aber eben auch Autokratien und man muss eben eine gemeinsame Fasson finden.
Nun ja, also ich lebe in der Demokratie, bin dankbar für. Die Region selber ist leider sehr autokratisch, auch Tunesien, was so der Hoffnungsschimmer des arabischen Frühlings war, ist ja zunehmend jetzt autokratisch unter Kais Saied. Israel ist eine Demokratie, was das Kernland anbetrifft, wenn man natürlich mit einbezieht, dass 5 Millionen unter Herrschaft des israelischen Staates keine Bürgerrechte haben, nicht, dann darf man da auch ein paar Qualifizierungen anhängen, nicht, dieses Narrativ. Insofern ist der Nahe Osten, sieht es nicht ganz so toll aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und China hat, sag ich mal, ein autokratisches Counter-Narrativ, das, sag ich mal, den autokratischen Herrschern des Nahen Ostens intuitiv verständlich ist und tut sie nicht ständig mit Menschenrechten nerven, wenn es um irgendwelche Freihandelsabkommen geht, und kann natürlich Großprojekte stemmen, nicht? Also, wenn Sie sich mal anschauen, gerade am Golf, die großen Infrastrukturprojekte, nicht da Bilfinger Berge hoch tief, die brauchen da gar nicht anfangen, sich drauf zu bewerben, nicht? Das sind kleine Fische, das sind alles türkische Firmen, Südkorea, China und so weiter. Und insofern sage ich mal, und ist ja auch verständlich für die Länder, dass sie sagen, na, wir schauen, wer das am besten macht, und Deutschland ist vielleicht ganz gut im Maschinenbau, aber wenn es irgendwie an große Infrastrukturprojekte oder auch in erneuerbare Energien kommt, wo China ja sehr effizient Wertschöpfungsketten besetzt hat und noch kritische Rohstoffzulieferung und Raffinate doch sehr, sehr klug mit staatlicher Politik besetzt hat, ist da ein sehr ernstzunehmender Konkurrenz oder Rivale, ja, von Europa.
Also ich würde hier auch sehr gerne auf mit einer wirklich positiven Note enden. Also ich sehe das keinesfalls pessimistisch. Denke, die Chancen überwiegen bei Weitem die Risiken, die wir hier haben. Gerade auch, ich sag mal, geopolitisch sich neu zu positionieren, eine Transformation herzuleiten. Ganz einfaches Beispiel. Ich war letztes Jahr in Brasilien. Und dann kamen 28 Projekte, sind auf uns zugekommen und gesagt, wir sind nur gegründet oder uns gibt's nur, weil ihr in Deutschland H2 Global angekündigt habt. Also das ist ja hier wirklich schon eine Transformationsleistung, die wir hier auch leisten können. Und ich denke, die Chancen überwiegen bei Weitem sämtliche Risiken, die wir hier haben. Wir müssen uns halt nur nicht die Illusion hingeben, dass das alles jetzt ein Walk in the Park wird. Also es ist nicht so, das ist jetzt ganz einfach auf dem Papier, funktioniert das jetzt alles und wir legen jetzt einfach mal den Schalter um. Da gibt's verschiedenste Herausforderungen, die müssen wir adressieren, da müssen wir uns auch ehrlich machen, vor welchen Herausforderungen wir stehen und vielleicht auch mit den Zeitleisten und dem Volumina, über die wir diskutieren, mal ein bisschen realistischer umgehen. Roland Berger, eine Beratungsgesellschaft, hat vor kurzem eine Studie rausgegeben, da reden die von den Roaring Thirties. Das heißt, die Energietransformation und Wende, die wird entscheidend in den 30er Jahren. Da wird entweder diese Wende stattfinden oder eben nicht. Wir müssen jetzt die Grundlage, die Voraussetzung schaffen, dass dann eben, da bin ich wieder, dass die Märkte dann die Möglichkeit haben, hier ihre Billionen an Investments zu leisten, die dann wirklich diese Transformation möglich machen. Die Voraussetzung müssen wir jetzt schaffen. Wenn wir das richtig machen, wenn wir das engagiert machen, dann glaube ich, werden wir das auch schaffen. Der Druck ist da. Ich glaube, wir brauchen alle nicht drüber diskutieren. Wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, dann werden wir in 10, 15 Jahren ganz andere Diskussionen führen müssen und dann einem ganz anderen Druck stehen. Und dann ist es halt irreversibel. Dann werden wir ganz andere Herausforderungen haben. Und ich denke, die Awareness, zumindest in Europa, auch in Deutschland, die gehen ja hier sehr stark wirklich auch teilweise in die Vorleistung. Man kann sich dann über die einzelnen Ausgestaltungen kann man ja diskutieren, ob man das besser oder schlechter hätte machen können. Aber ich glaube, die Weichen sind da schon in die richtige Richtung gestellt.
Mhm. Wunderbar. Dann vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Danke sehr.
Und das war die zweite Folge von Wohin mit Abraham. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal öffnen wir den Blick auf die Sicherheitslage im Nahen Osten. Die Angriffe der Hamas auf Israel, der Krieg in Gaza, die Auseinandersetzung mit den Houthi-Rebellen und die Raketenangriffe des Iran auf Israel stehen alle in einem engen Zusammenhang. In Deutschland sprechen wir seit dem 24. Februar 2022 von einer Zeitenwende. Wer in den Nahen Osten blickt, sieht schnell, die Zeitenwende ist global. Die USA ziehen sich in ihrem Pivot to Asia, dem großen Schwung nach Asien, aus dem Nahen Osten zurück. Damit hinterlassen sie ein Machtvakuum, das Europa nicht füllt. Als Konsequenz ringen die Regionalmächte um die Vorherrschaft, insbesondere der Iran und Saudi-Arabien. All das bespreche ich in der nächsten Folge von Wohin mit Abraham. Und dies mit dem Iran-Experten Dr. Ali Fatollah Nejad und der Außenpolitik-Expertin Kerstin Müller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Seien Sie dabei und bis dahin kommen Sie gut durch diese Welt.